ARD.
Ich glaube fast, dass der Bach selber gar nicht so sehr achtsam mit sich war.
Bach war sowas wie Kettenraucher.
Ich muss ziemlich schnell gefunkt haben.
Dann haben noch 13 Kinder dazu.
Der hat ja bis zu seinem Lebensende eigentlich immer noch eine Schippe draufgelegt, was die Komplexität seiner Werke betrifft.
Zum Podcast Work-Life Bach, Komponistenalltag im 18. Jahrhundert, begrüßt Sie Grit Schulze. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Klassik in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig.
Ich sage herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Podcasts zu Johann Sebastian Bach. Wir versuchen darin, aus dem Leben der Familie Bach Parallelen ins Heute zu ziehen. Welche Probleme und Situationen hatte der Thomaskantor zu bewältigen, die auch uns vielleicht nicht fremd sind? Auch war der Thomaskantor ein Burnout-Kandidat, weil er Woche für Woche komponieren, unterrichten, einstudieren und spielen musste? Wie geht man heute mit jemandem um, der wie Bach wissend und wiederholt seinen Arbeitgeber hintergeht? Eine andere Folge fragt, lässt sich seine Genialität aus seinem Schädel ablesen? Und was hat der Umzug von Köthen nach Leipzig für die Patchwork-Familie, vor allem für seine zweite Frau Anna Magdalena, bedeutet? All diese Fragen versuchen wir jeweils mit einem Experten zu beantworten. Wir, das sind Michael Maul, Intendant des Leipziger Bachfestes, ein unermüdlicher Bachforscher und Autor zahlreicher Publikationen rund um Bach, darüber hinaus erfahrener Podcaster. Mein Name ist Grit Schulze, ich war viele Jahre Musikerin, habe immer wieder Bachs Werke gespielt. Seit 1992 bin ich Moderatorin, Redakteurin bei MDR Kultur und MDR Klassik. Einsteigen wollen wir heute gleich mit prominenter politischer Beteiligung, denn ich begrüße die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, zudem Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gründungsmitglied von Bündnis 90 Die Grünen, kulturpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Mutter einer Patchwork-Familie. Ich sage herzlich willkommen, Katrin Göring-Eckert.
Guten Tag, ich freue mich sehr, da zu sein.
Über die schwierigen Zeiten Ihrer Partei wollen wir jetzt nicht reden, vielmehr über Bach, die Familie und seine Karriere. Sie kommen aus Thüringen. Das verbindet Sie schon mal mit der Familie Bach. Aber gibt es vielleicht noch weitere Parallelen, die zu ziehen wären?
Ja, ich bin Thüringerin, komme nicht nur aus Thüringen, sondern bin Thüringerin und das bleibt man, glaube ich, auch bis zum Lebensende, egal wie viele Wohnsitze man hat, und ich habe zurzeit so 2 bis 3. Und Bach hat mich immer begleitet. Ich gehörte zu denen, ehrlich gesagt, die schon mit 14, 15 angefangen haben, auch klassische Musik zu hören, und da war Bach sehr wichtig, übrigens auch für die Friedensbewegung, der ich damals angehörte, der Friedens- und Umweltbewegung der DDR innerhalb der evangelischen Kirche. Und da stand halt immer die Orgel und dann war Bach auch immer da, auch beim Theologiestudium in Leipzig dann selbstverständlich. Und ich höre sie so ein bisschen, dass sie auch hören wollen von mir, ja, ich gehöre auch einer Patchwork-Familie an. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so paternalistisch wie Bach, aber ansonsten kann man sicher sagen, da gibt es eine gewisse Parallele und Solidaritätsgefühle. Aber mit wem der 3 Partner in der Patchwork-Familie, das werden wir wahrscheinlich rausfinden.
Sie haben es jetzt schon gesagt, Sie haben in Leipzig mit einem Theologiestudium begonnen. Muss man, die Frage stelle ich beiden, muss man gottesfürchtig sein, um Bachs Kirchenwerk zu verstehen?
Das weiß ich nicht, weil ich kann es ja nur aus dieser Perspektive sagen. Und ich bin sicherlich ein recht frommer Mensch, aber ich glaube, dass die Sprache der Musik, insbesondere die Sprache Bachs, eine ist, die für viele Menschen, die Gott vielleicht nur vermissen, die ihn nicht finden können, die gerne glauben würden und diesen Weg gerade nicht finden, oder auch für Menschen, die ganz und gar religiös und musikalisch sind, für die ist, glaube ich, Bach so ein Weg, so eine Straße, über die man gehen kann und wo man, ich würde sagen, dem lieben Gott immer eine Chance gibt, ihn auch zu treffen.
Das könnte ich kaum besser sagen, aber vielleicht noch zur Ergänzung. Also ich staune ja immer so sehr über das Phänomen, dass heute 300 Jahre nachdem er gelebt hat, seine Musik rund um den Globus gehört wird und im Grunde immer noch eine Wachstumsgeschichte ist. Bach ist tatsächlich der mit Abstand am meisten abgerufene Komponist, zum Beispiel bei Spotify. Ich erlebe das auch in unserem Bachfest in Leipzig. Wir hatten Gäste aus 56 Ländern, die sind nicht alle gläubig. Also doch, die glauben alle an Johann Sebastian Bach. Und es ist natürlich total hilfreich, glaube ich, schon bei den geistlichen Werken Bachs, wenn man sich mit dem Text auseinandersetzt, wenn man die Inhalte versucht zu verstehen, weil dann kommt man dem Bach noch ein Stückchen mehr auf die Schliche, was er da alles so Tolles gemacht hat. Aber tatsächlich hat er, glaube ich, so eine Art Utopie, die wir alle haben, tatsächlich eingelöst. Er hat eine Sprache gefunden, die geografische, zeitliche, kulturelle Grenzen eben zu überwinden imstande ist.
Und auch religiöse Grenzen.
Absolut.
Das ist eben so spannend bei Bach. Wie sehr hat Johann Sebastian Bach sein Umfeld beim Erstellen seiner Werke beeinflusst?
Er hat das ja so schön, als er in Thüringen, und zwar in Mühlhausen, für ein Jahr Organist war. Da ist er ja im Grunde binnen Jahresfrist wieder abgehauen. Ging nach Weimar, übrigens kurz nachdem er die Mühlhäuser Stadtväter überzeugt hatte, einen wahnsinnig teuren Orgelerweiterungsumbau zu machen. Und jetzt musste er ja den Ratsherrn irgendwie erklären, warum er sich aus dem Staub macht, bevor das vollendet ist. Und da hat er einen sehr, sehr schönen Abschiedsbrief geschrieben, wo er sagt, also er sieht als den eigentlichen Endzweck seines Lebens eine wohlregulierte Kirchenmusik, Gott zu Ehren, aufzuführen an, also praktisch regelmäßig Kirchenmusik im Gottesdienst zu machen. Und damit meinte er nicht das Orgelspiel, sondern tatsächlich das gesungene Gotteslob. Und er sagt, hier in Mühlhausen hat sich das nicht so richtig eingestellt und deswegen gehe ich jetzt nach Weimar weiter. Ja, und tatsächlich in Weimar ist er dann leider, würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, nach 8 Jahren gegangen, nach Köthen. Da war er der Chef der Kapelle, das erste Mal Hofkapellmeister, allerdings mit dem Wermutstropfen. Das war ein reformierter Hof und den reformierten Gottesdienst versucht man sehr schmucklos zu agieren. Das heißt, da gibt es keine prächtige Kirche. Musik. Das heißt, in
das
Köthen
war
es
ganz schlimm, wenn ich das kurz sage.
Ja, und deswegen hat das ja auch dann eben in Köthen nur diese 6 Jahre ausgehalten. Klammer auf, auch dieser Leopold, der war latent pleite, Fürst Leopold. Also ich glaube, das hat auch der Bach geahnt. Und da wollte es das Schicksal, dass dann 1722 die am besten dotierte städtische Kirchenmusikerstelle Mitteldeutschlands frei wurde. Die Leipziger haben erstmal alles getan, um den Bach nicht zu bekommen. Ja, sie haben ja ursprünglich den Telemann gewählt, der hat abgesagt, dann den Graupner. Und dann wurde es eben Bach. Aber man kann schon sagen, also hätte es vielleicht in seinem Heimatland in Thüringen zeitiger sich ergeben, dass er wirklich eine Stelle gehabt hätte, wo er vollumfänglich Soli Deo Gloria hätte komponieren und die Stücke aufführen können, dann wäre er vielleicht noch länger geblieben.
Und wie wichtig war ihm seine Familie? Wie hat die ihn gestärkt?
Wir haben leider so wahnsinnig wenige Aussagen von ihm selber, aber es gibt diesen schönen Brief, den er im Jahr 1730 an einen alten Thüringer Schulfreund Georg Erdmann schreibt, wo er eben sagt, inzwischen bin ich 2-mal verheiratet, meine Kinder sind allesamt geborene Musici und ich kann Ihnen versichern, dass ich schon allein mit denen ein Konzert vokaliter und figuraliter aufführen könnte, zumal meine zweite Frau einen sauberen Sopran singt und meine Tochter auch nicht schlimm einschlägert. Also das ist schon, glaube ich, ein ziemliches Lob. Die Kinder waren ihm sicherlich sehr, sehr wichtig und er ist ja trotz aller seiner vielen Beschäftigungen ein sehr auch erfolgreicher Familienvater dahingehend gewesen. Ich meine, alle seine Söhne sind später selber hervorragende, berühmte Musiker ihrer Zeit geworden. Und auch die alle haben so einen ganz eigenen Stil gehabt. Da muss offensichtlich auch ein guter Lehrer gewesen sein, der ihnen ein super Handwerk beigebracht hat, aber eben auch die Kreativität nicht zerstört hat. Also der hat nicht lauter kleine Bäche gezüchtet.
Bach in seinem Leben musste immer wieder Schicksalsschläge hinnehmen in seiner Familie. Und es geht ja heute um das Thema Familie. Bereits als Kind hatte er Eltern und auch Geschwister zu Grabe tragen müssen. Später sollte er 10 seiner eigenen Kinder und seine erste Frau begraben auch. Das müssen Qualen ja für ihn gewesen sein. Auch wenn man damals vielleicht aus Religiosität geneigt war, den Tod als Willen Gottes zu akzeptieren.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das müssen Sie sagen, ist es ja sogar so gewesen, dass er seine erste Frau gar nicht selber zu Grabe trat.
Ganz genau.
Genau,
ja,
aber auf
und da
Dienstreise.
War sie schon unter der Erde, für uns heute irgendwie kaum vorstellbar. Mhm. Bei uns hätten sämtliche Systeme angeschlagen, das Handy hätte vibriert und es wäre klar gewesen, da ist jemand in der Familie gestorben, die allernächste, es hätte wenigstens ein Telegramm gegeben oder irgendwas. Also das finde ich eine ganz grausame Vorstellung und gleichzeitig war natürlich der Tod auch viel näher im Leben. Also heute ist es ja so, dass es häufig, wenn man sagt, die Kinder nehmen wir nicht mit zur Beerdigung, das können die nicht vertragen. Und ich glaube persönlich doch, ab einem bestimmten Alter sollte man das machen, damit sie auch wissen, was passiert ist ein Leben und wie es abgeschlossen wird. Und das in aller Regel ja würdig auch über den Toten, die Tote gesprochen wird. Und deswegen ist es sicherlich was anderes gewesen, als wir uns das heute vorstellen. Trotzdem, wenn die Mutter fehlt, ist das für die Kinder brutal und eine Katastrophe. Meine Mutter ist verunglückt, als ich 17 war. Und die Vorstellung, wie das ist, wenn man noch viel jünger ist und in einem ja sehr viel fragileren Leben unterwegs ist, und das war ja damals so, und die Person nicht mehr da ist, die immer da ist, weil der gute Bach war jetzt nun wirklich alles andere als immer da. Und insofern ist das, glaube ich, schon eine ziemlich brutale Geschichte, die er erlebt hat, aber eben vor allen Dingen die bei ihm sind.
Die er erlebt hat, die dann seine Kinder erlebt haben, als eben seine erste Frau Maria Barbara gestorben ist in Köthen. Und da steht Bach plötzlich allein mit 4 kleinen Kindern. Der älteste Sohn war damals 13, als die Mutter starb. Aus pragmatischen Gründen hat Mann mit Doppel-N damals ja schnell wieder geheiratet, weil man ja sehen musste, dass jemand die Kinder erzieht, dass der Haushalt versorgt wurde. Ob allerdings seine zweite Frau dann, Anna Magdalena, die richtige war in dieser Rolle, das mag ich zu bezweifeln. Sie war 20, sie war eine angesehene Sängerin.
Aber vielleicht hat er sich ja wirklich einfach verliebt. Ich meine, das könnte doch auch, oder?
Jetzt also ganz ehrlich, ich würde mal sagen, ganz offensichtlich, denn es scheint ja so gewesen zu sein, dass die beiden sich nicht vor Sommer 1721 kennengelernt haben. Da kamen sie am Köthner Hof an und im Dezember sind sie schon vor den Traueraltar getreten. Also es gibt ja dieses schöne Lied, ne? Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an. Also in dem Fall kann das nicht so richtig gegolten haben. Das muss ziemlich schnell gefunkt haben. Also ich denke auch, dass da Liebe im Spiel war. Aber man muss tatsächlich sagen, also die Anna Magdalena Bach, vielleicht noch nicht so sehr in Köthen, aber dann in Leipzig hat sie den vergleichsweise höheren Preis für diesen Umzug gezahlt. Denn sie kam an den Hof 1721, war sofort der am zweitbesten bezahlte Musiker am Hof, die Hofkantatrice, also der Starsopran. Und das beste Gehalt nach dem Kapellmeister. Ja. Und es gab damals ja überhaupt für Frauen die Möglichkeit, wirklich einen Beruf zu haben und davon leben zu können, das hatten die allerwenigsten. Also das liegt wahrscheinlich weit unter 1%. Und die wenigsten Höfe in Mitteldeutschland haben sich tatsächlich weibliche Sängerinnen geleistet. Also da war das eine riesengroße Ausnahme. Und mit dem Umzug nach Leipzig war aber diese Arbeitsmöglichkeit für sie erledigt. Weil es leider so ist, in der städtischen protestantischen Kirchenmusik hat es im Grunde noch das ganze 19. Jahrhundert über gedauert, bis die Frau in der Kirche überhaupt offiziell singen durfte. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Also mit der Leipziger Kirchenmusik hatte die Anna Magdalena Bach nichts zu tun. Die einzige Chance, die sie dann vielleicht noch hatte aufzutreten, war, wenn dann tatsächlich Johann Sebastian Bach mal wieder zurück nach Köthen fuhr oder nach Weißenfels an den Hof für Gastspiele. Und sie soll wirklich eine fantastische Sängerin gewesen sein. Aber diese Möglichkeit war in Leipzig für sie völlig erledigt.
Das hast du gerade gesagt. Also sie war zweitbestbezahlt. Sie hat 300 Taler verdient. Bach 400. Also sie hatten ein Spitzengehalt.
Ja, und sie waren ja quasi auch auf Augenhöhe, ne, damit. Das gab es ja in der Tat um diese Zeit eigentlich fast nirgendwo. Und dass ein Gehalt dann fehlt mit dem Umzug nach Leipzig, das hat ja, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Weil Leipzig war, wie heute auch, relativ teuer.
Ja, sagt Bach so, selbst, ein sehr teurer Ort.
Ja, genau.
Also da können wir uns schon mal drauf einigen, dass es wirklich Liebe war. Und
also wir hoffen das jedenfalls auch, ne? Also für beide.
Denn wirklich die wirtschaftliche Situation, die stimmte in Köthen, also das Arbeitsumfeld. Und Bach selbst hat über seinen Arbeitgeber gesagt, da selbst hatte ich einen gnädigen und die Musik sowohl liebenden als auch kennenden Fürsten. Bei diesem vermeinte ich auch, meine Lebenszeit zu beschließen. Aber es kam, wie gesagt, anders, Michael Maul. 1723 sind sie dann mit Sack und Pack, mit 2 Kutschen und 4 Kindern nach Leipzig umgezogen. Sie haben es vorhin selber gesagt, Katrin Göring-Eckert, dass Sie in einer Patchwork-Familie leben. Können Sie sich das vorstellen, wie das für so eine junge Frau dann gewesen sein muss? Sie ist ja 20, also die trennen ja 7 Jahre nur zu dem ältesten Sohn.
Mhm. Also in genau die Situation bin ich nicht geraten, aber tatsächlich habe ich 3 Stiefkinder. Also wir sagen immer noch Stiefkinder, weil wir das uns irgendwann mal so überlegt haben, dass ich die hahaha böse Stiefmutter bin. Wir verstehen uns bis heute sehr, sehr gut. Und eine davon ist auch Musikerin und deswegen gibt es da auch so eine gewisse Parallele. Und ich glaube, natürlich ist es eine harte Herausforderung. Aber man muss sich jetzt auch nicht vorstellen, nehme ich an, das wissen Sie besser, dass man mit 20 um diese Zeit so noch quasi am Ende der Jugend war. Sondern die meisten Menschen haben ja da gearbeitet und hatten vielleicht eine kleine Ausbildung, aber mussten natürlich zum Lebensunterhalt beitragen oder hatten selber schon Kinder und mussten für die Familie sorgen und sowas. Also dieses 20 ist, glaube ich, was anderes als 20 heute. Menschen wurden ja auch insgesamt nicht so alt im Durchschnitt jedenfalls. Und insofern ist es natürlich trotzdem eine Herausforderung. Also zu wissen, das sind 4 Kinder, für die bin ich jetzt auf einmal verantwortlich. Und ich hatte das ja vorhin mit der Solidarität gesagt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob der große Johann Sebastian sich nun wirklich jeden Tag mit voller Hingebung seinen Kindern und all dem gewidmet hat, was da unterwegs war. Also offensichtlich hat er Sie haben ja gesagt, jetzt mit der Kreativität hat er erhalten. Er war sicherlich ein guter Lehrer, ob er auch ein zugewandter oder doch eher ein strenger Lehrer war. Das wissen sicherlich auch die Musikwissenschaftler und Historikerinnen besser. Aber die waren natürlich auch darauf angewiesen, auf die Zuwendung, auf die Liebe und so. Und ich glaube, dass das einerseits eine tolle Sache ist, also auch immer 4 Kinder zu haben und mit denen klarzukommen, das ist irgendwie ja auch was Großartiges. Da passiert ja auch total viel im Leben und bei mir sind es heute die Enkel, wo ich mich irgendwie jeden Tag freue, wenn ich mitbekomme, was die alles machen, erleben, zu erzählen haben. Und insofern würde ich jetzt nicht als Erstes sagen, oh, furchtbar Belastung, aber natürlich auch jedenfalls eine Herausforderung.
Und dann kamen ja noch 13 Kinder dazu.
Dann kamen noch 13 Kinder dazu. Das finde ich allerdings wirklich eine Belastung. Ja, ja. Weil 13 Kinder heißt ja schon mal 13 Schwangerschaften, 13 Geburten. Kinder sind gestorben. Das war nicht so selten zu der Zeit, aber trotzdem ist es ja ein wahnsinniger Verlust auch. Man muss jetzt auch nicht denken, das war easy peasy. Und insofern, ja, das ist schon eine sehr, sehr besondere Biografie. Und ich kann nur hoffen, dass sie jedenfalls zu Hause laut singen konnte. ihre eigene Karriere ja so jetzt am Ende ziemlich abrupt beendet worden ist.
Also das wird schon so gewesen sein. Wir haben ja dieses schöne Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Gibt genau genommen 2 Bände, ein von 1722 in der Köthener Zeit. Da ist noch überwiegend Klaviermusik drin, auch relativ anspruchsvolle. Aber das Schöne ist eigentlich das von 1725, wo sie selber viel einträgt, wo auch ihre Kinder und Stiefkinder etwas eintragen. Und da sind auch diese vielen berühmten Lieder drin. Und da ist dann zum Beispiel auch so eine Sopranfassung von dieser wunderbaren Arie aus Ich habe genug, schlummert ein ihr matten Augen. Und da stelle ich mir immer vor, wie so die beiden dann, wenn das Tagwerk vollbracht ist und vielleicht die Kinder im Bett sind, dann wirklich er sich nochmal ins Klavichord setzt und sie dazu singt und sie sich vielleicht auf seinen Schoß setzt und so weiter.
Thank you.
Ausschnitt aus der Arie schlummert ein, ihr matten Augen. Was für eine musikalische Liebeserklärung Johann Sebastian Bachs an seine zweite Frau Anna Magdalena.
Romantisch.
Ja, ne? Total.
Du musst auch noch die Küche putzen und so.
Das würde ich jetzt mal tatsächlich.
Sie musste es überwachen, oder? Sie musste
es
überwachen.
Aber es war ein bisschen
in ihrem Stande. Hatte Dienstpersonal, die hatte sogar Amme, die musste die Kinder nicht mal selber stillen.
Ja, ich meine, wir wissen da relativ wenig Konkretes, aber was man oft nicht hört, ist noch Folgendes. Ganz interessante Konstellation, die Maria Barbara, also Bachs erste Frau, hat ja seine Cousine geheiratet, die hieß auch Bach, Anna Friedelena Bach, und die war unverheiratet und die hat tatsächlich mit den Bachs mitgelebt. Und als eben die Maria Barbara 1720 starb, hat die Friedelena weiterhin im Haushalt Bachs gewohnt. Ich stelle mir vor, dass die so eine Art, ja wirklich eine spezielle Konstellation, da kommt eben dann diese deutlich jüngere zweite Frau dazu, die kommen alle zusammen in Leipzig an. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die so ein bisschen die Zugehfrau war, ja, und sich auch, ja, um letztlich ihre noch lebende Nichte und die drei Neffen, das waren praktisch die Kinder aus erster Ehe, die eben erwachsen geworden sind, gekümmert hat. Mit der musste die Anna Magdalena auch klarkommen. Und Sie haben jetzt die vielen Kinder erwähnt. Das ist wirklich erstaunlich. Erstmal 13 Kinder, aber vor allem in einem wahnsinnig engen Zeitraum. Innerhalb der ersten 10 Jahre, die verheiratet gewesen sind, war Anna Magdalena summa summarum etwas mehr als 8 Jahre schwanger. Also so kurz waren die auch dann die Intervalle, wo sie nicht schwanger war. Und es kam noch hinzu, dass tatsächlich so die ersten Kinder, die auf die Welt kamen, das waren alles tragische Geschichten. Das erste Kind, das muss irgendwo, ganz interessant, das ist das einzige Bachkind, wo wir keinen Eintrag in irgendeinem Kirchenbuch für eine Taufe haben. Weil es offensichtlich so ist, das Kind ist irgendwann im Frühjahr 1723 eine Tochter zur Welt gekommen, aber sie steht weder in den Köthner noch in den Leipziger Kirchenbüchern. Ich sage immer so scherzhaft, vielleicht in der Kutsche bei Bitterfeld oder so geboren, auf dem Weg von Köthen nach Leipzig. Und wir wissen das nur deshalb überhaupt, dass sie im Frühjahr da 1723 geboren ist, weil 3,5 Jahre später der Wilhelm Friedemann Bach, also der älteste Bachsohn, in seinem Schulbuch vermerkt, dass eben diese Schwester jetzt mit 3,5 Jahren verstorben ist. Also wir haben einen Begräbniseintrag. Dann das zweite Kind, was zur Welt kommt, der Gottfried Heinrich Bach, der ist offenbar geistig behindert. Und die nächsten 3-4 Kinder, die sterben am Stück. Also das ist sozusagen erstmal die Bilanz. Und dann ist es tatsächlich so, die späten Kinder, die sie gemeinsam haben, die sind dann also eher durchgekommen. Am Ende sind also auch die Hälfte der gemeinsamen Kinder erwachsen geworden. Aber zunächst einmal war das wirklich sicherlich ganz, ganz, ganz schwierig für die Anna Magdalena.
Ich komme jetzt nochmal zum Haushalt zurück. Nicht, dass das hier so, die hatte die Zugehfrau und dann war das alles, weil eines der ersten feministischen Bücher, das ich gelesen habe im Studium, also Ende der 80er Jahre, hatte den schönen Titel Wenn du geredet hättest, Desdemona, und darin gibt es auch eine Passage, wo es um Katharina geht und wo überliefert ist, und ich habe das in vielen Situationen später benutzt, diesen Satz: Katharina, wir müssen das Dach decken. Und das hieß: Katharina, bitte kümmere dich doch darum. Und wenn ich gesagt habe, Katharina, wir müssen das Dach decken, ist für mich alles erledigt und du machst bitte den Rest. Und deswegen glaube ich, ist so ein Hausstand zu führen, so muss man es wahrscheinlich sagen, dann doch schon auch eine ziemlich große Aufgabe gewesen, jenseits der Kindererziehung.
Und bei ihr kam dazu, sie musste nicht nur den Haushalt führen, sie musste Bach den Rücken frei halten, sie hat die Noten kopiert, sie hat Stimmen eingerichtet. Und sie hat immer versucht, auch für gute Laune zu sorgen, denn wir werden in einer der nächsten Episoden erfahren, dass Bach ja auch kein leichter Zeitgenosse war, der sich immer angelegt hat mit seinen Vorgesetzten.
Genau, und dieses alles, also das kennt man ja auch aus vielen dieser Jobs, die sehr viel mit Menschen zu tun haben. Ja, also im Pfarrhaus ist das auch oft genug so gewesen, jedenfalls in unserem, dass Frau und Kinder, wenn es Weihnachten wurde, dann auch immer diejenigen waren, die ganz schnell dann doch noch das machen mussten, was jemand anders nicht gemacht hat.
Man muss dazu sagen, sie waren in erster Ehe mit einem Pfarrer verheiratet.
Genau, und und das war auch eine wunderbare Zeit im Dorfpfarrhaus, und glücklicherweise haben die Kinder auch Musik gemacht. Ich bin selbst leider total unmusikalisch, und meine Kinder haben irgendwann zu mir im Gottesdienst gesagt: Mama, aber jetzt sing nicht so laut. Und es ist wirklich ein schweres Schicksal, weil ich so gerne singe, aber ich mache keine Probe jetzt hier. Und das gehörte so ein bisschen dazu. Und ich weiß das auch von Kindern, von Kantorinnen und Kantoren. Das ist genau das Gleiche. Also das mit dem Notenkopieren oder mit den Ehepartnern, das hat sich durchgetragen, dass diese Hilfstätigkeiten, wenn man nicht eine große Kirchgemeinde hat, wo es irgendwie ein Büro gibt und sowas, und das ist ja auf dem Dorf und ansonsten häufig nicht der Fall, dann gehört das ein bisschen dazu. Da ist die Familie oft genug mit eingespannt.
Und sie hat viele Gäste in ihrer Wohnung.
Ja, großartig. Also die haben, das ist ja eine der schönsten Vorstellungen. Das ist ja so, also für mich immer der offene Tisch. Und am besten kocht man gleich so viel, dass es auch für die doppelte Anzahl von Menschen reicht. Und die Gespräche sind so interessant in aller Regel. Und die Gespräche am Abendbrottisch oder am Mittagstisch oder so sind ja auch andere, als wenn man sagt, wir treffen uns jetzt mal zum Reden. Mhm. Dann ist immer Essen und Reden dabei und ein Kind quakt und ein anderes hat eine kluge Frage. Also das ist für mich, für diese Bach-Familie immer die schönste Vorstellung gewesen.
Und das muss wirklich so gewesen sein. Also heißt ja auch, ich glaube, Karl-Philipp Emanuel Bach sagt das später, es sei nicht leicht, ein Musiker durch Leipzig gereist, ohne dass er eben von Bach eingeladen wurde zu ihm nach Hause. Und dann hat man eben gesprochen, musiziert. Das war für Bach, glaube ich, auch eine Therapie dahingehend. Er hatte ja so große Probleme dann mit seinen Vorgesetzten. Mit denen hat er eben nicht geredet. Aber ich glaube, hier konnte er dann so richtig seinen Dampf ablassen. Und auch das hat dann die Anna Magdalena natürlich auffangen müssen, indem sie da irgendwie Tisch, Stuhl und vielleicht auch Bett bereitet, ich weiß es nicht.
Das war der erste Teil dieses Satzes und der Satz geht weiter von Karl Philipp Emanuel Bach, weil sein Haus einem Taubenschlage und dessen Lebhaftigkeit vollkommen glich. Jetzt wollen wir das ja auch in die Jetztzeit holen. Katrin Göring-Eckardt, 300 Jahre später wissen wir immer noch, wie schwer es ist für Frauen, Karriere und die Familie unter einen Hut zu bringen. Welche Erfahrungen, aber vielleicht auch welche Empfehlungen haben Sie?
Also ich hatte es sehr gut. Ne? Ich konnte alles das machen, was ich wollte und habe viel von dem, was ich an Karriereschritten gemacht habe, immer unterstützt bekommen von meiner Familie, von meinem damaligen Mann, der gesagt hat, ja, mach halt, wir kriegen das hier schon hin. Aber ich hatte natürlich auch ehrlicherweise ein Einkommen, was ermöglicht hat, dass jemand geholfen hat. Die Tante so, die war halt da, die konnten wir bezahlen und die hat für den Haushalt einigermaßen gesorgt und hat auch den Kindern, wenn sie aus der Schule kamen und sehr viel Sehnsucht hatten, Apfeltasche gekauft. Es war sozusagen eine ganz, ganz zentrale Sache, dass das möglich war. Und deswegen hatte ich es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut, nicht einfach. Weil weg zu sein bedeutet ja immer auch für die Kinder, dass sie Sehnsucht haben, aber auch für Mütter, ja. Und ich habe, wir sind ja jetzt hier so unter Ostdeutschen, ja, ich habe tatsächlich erst, als ich in den Bundestag kam, nach 2 Jahren, das erste Mal von einer Rabenmutter gehört. Und ich wurde nämlich gefragt, fühlen Sie sich als Rabenmutter? Und ich wusste einfach nicht, was damit gemeint ist. Ich kannte diesen Begriff gar nicht als irgendwie Mutter hat Kinder verlassen und irgendwie sowas. Das tut auch den Rabenmüttern total unrecht, weil die sich ja ganz intensiv um ihre Kinder kümmern. Also tatsächlich ist das etwas, was, glaube ich, Frauen immer zugeschrieben wird. Kümmerst du dich genug? Hast du denn irgendwie eigentlich genug Verbindung und so? Und es gibt eine nach wie vor, ich würde auch sagen, auch heute im Jahr 2024 immer noch dieses Frau-Mann-Rollenbild. Und zu oft wird es auch noch erfüllt, leider. Und zu oft wird es vor allen Dingen erwartet. Und deswegen habe ich Tipps, ja, such dir Unterstützung. Glaube nicht, du musst es alles leisten, was von dir erwartet wird. Und guck danach, wer dich unterstützen und wer dir helfen kann. Und vor allen Dingen, glaube ich, dass Kinder das total checken. Ne? Wenn man irgendwie schlecht gelaunt zu Hause sitzt und auf die Kinder wartet, das ist irgendwie eine der schlimmsten Sachen. Meine Kinder haben einmal vor einer Bundestagswahl haben sie gesagt, du Mama, was ist eigentlich, wenn du nicht in den Bundestag kommst jetzt diesmal? Und ich dachte, oh Gott, die Kinder haben jetzt Existenzangst, also du musst sofort erklären und so. Ich sage, also ich werde in was anderes arbeiten und der Papa hat ja auch einen Job und macht euch mal keine Sorgen. Dann guckten sie sich so an und sagten dann, Mama, kann es eigentlich sein, dass du uns dann jeden Tag von der Schule abholst, wie die Mama von Heinrich? Und da habe ich gesagt, nee, also ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann war die Sache erledigt. Also die Vorstellung, dass ich immer zu irgendwie sie helikoptermäßig von A nach B und überprüfen würde, ihre Freiheit einschränken, was weiß ich. Natürlich kann das auch alles schiefgehen, aber in dem Fall ist es gut gegangen. Und ich glaube, dieses Vertrauen in die eigenen Kinder, dieses Wissen, das ist für Kinder auch total spannend. Also wenn Eltern einen Job machen, von dem sie zu Hause erzählen können und wo man am Abendbrotstisch Sachen mitbekommt, einfach automatisch, die woanders überhaupt nicht Thema werden. Das ist schon eine großartige Sache. Und deswegen ist meine Ermutigung immer, traut es euch, macht es. Ihr werdet nicht vollkommen sein. Ist auch nicht schlimm. Es passieren irgendwie auch chaotische Sachen. Ja, und dann ist es eben 5 Minuten chaotisch. Das ist nicht das Hauptproblem. Also ich bin ja auch Politikerin, deswegen muss einmal gesagt werden, die Strukturen müssen auch stimmen. Also genug Kita-Plätze und nicht nur das, genug Hortplätze. Gute Schule, wo man auch das Gefühl hat, da kann ich beruhigt sein, dass das hier funktioniert, eine gute Kita und all diese Rahmenbedingungen, die notwendig sind und die natürlich häufig auch für die Kinder, deren Eltern nicht viel verdienen und trotzdem hart viel arbeiten und vielleicht auch irgendwie in getrennten Schichten arbeiten und gerade mal Mindestlohn bekommen und so, für die ist es richtig, richtig schwierig. Und das sollten wir irgendwie nicht aus dem Blick verlieren, dass diese Kinder sehr, sehr viel schwieriger haben, in ein Leben zu finden, in einem Leben anzukommen. Es ist ja immer noch so, dass Ausbildungsgrad und Geldbeutel der Eltern quasi leider in unserer Gesellschaft darüber bestimmt, wie erfolgreich die Kinder sein dürfen. Also das sollten wir bitte nicht vergessen, wenn wir so ein bisschen über diejenigen reden, die sich manche Dinge leisten können und manches abfangen lassen können.
Und da engagieren Sie sich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren dafür.
Ja, weil es mich aufregt. Ich würde am liebsten all diesen Kindern selber vorlesen und Kakao kochen. Das geht natürlich nicht. Umso mehr regt es mich auf, dass wir das als Gesellschaft, als Staat, als Politik nicht hinbekommen, dass wir einigermaßen Chancengleichheit herstellen. Ganz und gar geht das sowieso nicht. Wenn zu Hause gelesen wird und diskutiert wird, ist es was anderes, als wenn das nicht der Fall ist. Aber es gibt ja andere Länder, wo das viel besser klappt, zum Beispiel in Nordeuropa.
Um nochmal auf Anna Magdalena Bach zum Abschluss vielleicht zu kommen. Das ist eigentlich eine tragische Person, weil sie immer nur als die Frau von Bach wahrgenommen wird. Und man hat auch ganz wenig Wissen über sie. Ich weiß gar nicht, es gibt Bilder.
Ganz wenige. Also man hat erstmal keine, man muss nachgucken.
Richtig,
man hat
keine
Vorstellung. Es hat tatsächlich ein Porträt gegeben. Das Problem ist, also es hat es gegeben bis 1788. Da taucht es in dem Nachlassverzeichnis von dem Karl Philipp Emanuel auf. Also immerhin hat dann sozusagen der Stiefsohn das Porträt von ihr bewahrt. Vielleicht hängt es heute noch irgendwo und es wurde einfach noch nicht erkannt, dass es eben die Anna Magdalena Bach ist.
Es ist tragisch, weil ich sie das Schicksal so vieler Frauen auch nach ihr und oft bis heute teilt. Aber welche Unterstützung hat sie denn nach Bachs Tod erhalten?
Also erstmal will ich ganz kurz noch sagen, zur Ehrenrettung auch von Bach. Ich glaube schon, dass er geahnt hat, was er an ihr hat. Es gibt so, ich habe es vorhin schon gesagt, so wahnsinnig wenig Dokumente neben den vielen Werken von Bach. Aber es gibt doch ein paar so Briefkonzepte eines Privatsekretärs von Bach, wo daraus hervorgeht, dass sich der Bach, ich glaube es war 1741, wahnsinnig bemüht hat, ihr eine große Überraschung zu machen. Er wollte ihr nämlich zum Geburtstag unbedingt einen Wellensittich schenken und da hat er extra Kontakt aufgenommen mit einem Kantor in Halle, der die gezüchtet hat und hat gesagt, also ich möchte eben gern da wirklich einen Meistersinger haben, also einen, der wirklich besonders gut das kann, weil eben seine Frau jetzt Geburtstag hat. Also ich glaube schon, das sind Zeugnisse, die sollte man nicht wegwischen. Und er hat sich also richtig ins Zeug gelegt. So. Und nach seinem Tod, ja, hatte sie natürlich schon das Problem, dass sie einfach Witwe war. Und sie musste aus dieser Dienstwohnung des Thomaskantors, sie hatten ja freie Kost und Logis in Leipzig, ausziehen. Wir wissen, dass sie in eine Wohnung in der Heinenstraße gezogen ist. Die bezieht Geld vom Almosenamt, was man aber jetzt nicht zu hoch hängen sollte, weil das im Grunde damals praktisch jede Witwe bekommen hat. Ganz gleich, ob sie jetzt nur wirklich ganz untere Einkommensschicht war oder eben tatsächlich auch ein bisschen besser situiert. Wir haben Anzeichen inzwischen, dass sie offenbar relativ rege so eine Art Musikalienhandel dann betrieben hat. Also wahrscheinlich mit der Notenbibliothek ihres Mannes, dem Rest, den sie hatte, gearbeitet hat. Und dennoch, es wird ihr nicht mehr so gut gegangen sein. Wir wissen aber leider zu wenig. Sie hat da mit ihrer Tochter noch gelebt und wir hoffen sehr, dass sie irgendwie einen halbwegs guten Lebensabend hatte. Aber leider wissen wir viel zu wenig.
Also der doch antiquiert klingende Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau, galt zumindest für das Ehepaar Bach. Wie wir ja auch gesehen haben, dass auch heute diese komplexeren und viel kompliziertere Welt sollten eben auch Frauen Führungspositionen einnehmen. Das wäre sehr wichtig.
In der Tat.
Ich danke meinen Gästen der heutigen Episode. Familie und Karriere im Hause Johann Sebastian Bach war das überschrieben. Michael Maul als Intendant des Leipziger Bachfestes. Und danke, dass Sie heute hier waren. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, vielen Dank. Und dass Sie sich auch zur Aufgabe gemacht haben, die Rechte der Frauen zu stärken. Zum Schluss noch die Frage, die ich stellen will an unseren Gast. Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Johann Sebastian Bach?
Also ich würde sagen, das war wahrscheinlich in der Christenlehre. Das war ja der Religionsunterricht in der DDR, wo wir über Bach geredet haben. Will aber jetzt meiner Musiklehrerin gar nicht Unrecht tun, weil sie war jemand, die nicht nur dafür gesorgt hat, dass wir auch klassische Musik hören. Und sie hat vor allen Dingen eine Sache gemacht. Ich glaube, sie hatte mit Kirche wirklich gar nichts zu tun, aber sie hat immer den Kontext auch erklärt. Und das war schon eine große Sache. Meine emotionale Beziehung zu ihr ist ansonsten nicht so groß, weil sie auch gesagt hat, Chor, vielleicht nicht das Richtige für dich.
Schade.
Ja, dramatisch.
Ich eben nicht singen konnte.
Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Klassik in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig. Redaktion Grit Schulze und Nadja Treigenikasch. Die Einstiegsmusiken stammen von Elizabeth Farr und Son of a Bach. Jingleproduktion Olaf Dix. Idee Bach-Archiv Leipzig.